Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich fange mal an mit drei kurzen Sätzen, die euch ja vielleicht aus eurem persönlichen Leben auch bekannt vorkommen. Ich komme zu kurz. Ich schaffe das nicht. Das ist nicht mein Problem. Ich möchte mit euch heute Morgen über einen Bibeltext nachdenken, ist nicht ganz richtig. Über eine Geschichte nachdenken aus der Bibel, die, ich glaube, allen, wenn ich hier so in die Runde gucke, dann glaube ich, dass ihr alle diese Geschichte sehr gut kennt. Ich kann mich erinnern, Iloda hat zu dieser Geschichte mal eine wunderschöne Predigt gehalten. Ich glaube nicht, dass ich das toppen kann heute Morgen. Aber ich kann mich daran noch gut erinnern. Und zwar geht es um die Speisung der 5000. Und wenn wir uns diese Geschichte anschauen, dann fällt als erstes auf, sie kommt viermal vor. Also sie kommt in jedem Evangelium vor. Und es ist das einzige Wunder, das Jesus getan hat, das uns tatsächlich in allen vier Evangelien überliefert ist. Ja, also bei Matthäus erzählt davon, Markus, Lukas und auch Johannes. Jetzt könnte man sich überlegen, warum kommt ausgerechnet dieses Wunder viermal vor? Warum schreiben alle vier Evangelisten über dieses Wunder? Naja, dann könnte man Rätselraten machen und überlegen. Ich persönlich glaube, dass es für uns, für mich und für dich da was zu lernen gibt. Und es ist schon interessant, dass auch alle vier Evangelisten einen sehr unterschiedlichen Fokus haben auf diese Geschichte. Ja, da gibt es Dinge, die werden nur in der einen Geschichte erwähnt. Der nächste hat wieder einen ganz anderen Blickwinkel. Und deshalb werde ich auch heute ausnahmsweise mich mal nicht an einem Bibeltext langhangeln, sondern ich werde mal versuchen, zwischen den unterschiedlichen Bibeltexten mich so ein bisschen dazwischen bewegen. Aber ich möchte euch ermuntern, herausfordern, ja, mal zu Hause all diese vier Geschichten nachzulesen und vielleicht mal selber zu vergleichen und zu gucken, was steht denn da, was steht da nicht und auf welche Weise euch Gott in seinem Wort begegnet. Vielen Dank. Wir sehen sie hier vorne. In Matthäus 14 finden wir die Geschichte, wir finden sie in Markus 6, in Lukas 9 und in Johannes 6. Und ich habe auch für euch als kleine Erinnerung, könnt ihr euch dann gerne mitnehmen für zu Hause, da stehen die nochmal drauf, für jemanden, der sagt, ich brauche das nochmal, wo die Texte stehen, dürft ihr euch dann gerne mitnehmen. Und ich möchte ganz am Anfang ein bisschen auf die Umstände schauen, in die diese Geschichte, ja, man könnte sagen, eingebettet ist. Ja. Jesus ist schon eine Weile unterwegs mit seinen Jüngern. Und er hat Wunder getan. Ein Mann wurde geheilt, der seit 38 Jahren krank war am Teich Bethesda. Und die Menschen sind begeistert. Und es kommen immer wieder viele zum Glauben. Auf der anderen Seite, die jüdischen religiösen Leiter, da nimmt die Unruhe zu. Ja, dieser Jesus, das ist so, was der macht, der ist uns ein Dorn im Auge. Und die 12 Jünger von Jesus, die waren mittlerweile richtig integriert. Ja, Jesus hat sie herausgefordert, auch im Glauben Schritte zu wagen, Verantwortung zu übernehmen. Markus und Lukas zum Beispiel berichten uns, dass die Jünger ohne Jesus in den umliegenden Dörfern und Orten unterwegs waren und das Evangelium verkündigt haben. Und sie haben geheilt. Und sie kommen zurück und sie sind total begeistert. Ja, und sie erzählen Jesus, was sie alles gelehrt haben, was sie getan haben. Da ist große Aufregung, große Freude. Und auf der anderen Seite, zur selben Zeit, geschieht Furchtbares. König Herodes hat Johannes den Täufer gefangen genommen und ihn enthaupten lassen. Johannes hatte ihn getadelt für etwas, was er getan hatte. Und vielleicht können wir uns ein bisschen in die Situation hineinversetzen, in der Jesus und seine Jünger gerade sind, in dieser Verfassung. Sie haben gerade gehört, dass Johannes umgebracht worden ist. Und sie sind natürlich auch ein Stück angeschlagen. Johannes, das war ein Verwandter von Jesus. Er war sein Vorläufer. Er war derjenige, der Jesus angekündigt hat. Und Jesus möchte sich mit seinen Jüngern zurückziehen an einen einsamen Ort. Ich glaube, wir können uns das gut vorstellen. Ja, die sind an so einem Punkt, wo sie nicht einfach so weitermachen können wie bisher. Ja, sie brauchen einfach mal ein bisschen Zeit für sich, um zur Ruhe zu kommen. Die Jünger brauchen Ruhe. Die waren ja gerade unterwegs gewesen und hatten viel erlebt, hatten alle Hände voll zu tun. Markus berichtet davon, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Natürlich, es war eine intensive und es war eine bewegende Zeit. Aber kurz gesagt, sie sind ausgepowert und sie brauchen Zeit und Stille. Und dann fahren sie mit dem Schiff zu einem ruhigen Ort am nördlichen Ende des Sees. Tja, aber es wird ihnen keine Ruhe, keine Stille gegönnt. Die Menschen sehen sie wegfahren und irgendwie, ich weiß nicht, wer die undichte Stelle war, irgendwie müssen sie mitgekriegt haben, wo Jesus hin wollte. Und dann haben sie die Beine in die Hand genommen und sind auf dem Landweg, tja, vorausgelaufen. Jetzt stellt euch das mal vor, als Jesus mit seinen Jüngern an dem vermeintlich ruhigen Ort ankommt, ist dieser Ort überhaupt nicht ruhig. Er wird erwartet. Da warten ganz, ganz viele Menschen auf ihn, die diesen Ort zu Fuß und scheinbar noch vor ihm erreicht haben. Und sie wollen ihn sehen, sie wollen ihn hören, ja, sie wollen miterleben, dass er Wunder tut. Die Menschen, die sind, ich möchte mal sagen, die sind ausgelassen, die sind erwartungsvoll. Und auf der anderen Seite, die Jünger und Jesus sind erschöpft und sie sind müde und sie sehnen sich nach ein wenig Zeit unter sich. Man könnte sich schon fragen, warum Jesus die vielen Menschen, die da auf ihn gewartet haben, nicht weggeschickt hat, warum er nicht gesagt hat, oh, es tut uns leid, aber wir können euch jetzt gerade nicht gebrauchen. Wir sind am Ende. Man könnte sich vielleicht auch fragen, warum Jesus, als sie noch mit dem Schiff unterwegs waren, die haben sicherlich vom Boot aus die Menschenmenge schon gesehen, warum Jesus nicht gesagt hat, Moment, hart Steuerbord bitte, da legen wir jetzt nicht an. Das ist eigentlich kaum zu fassen, dass Jesus hier völlig anders reagiert. Ja, wir spüren in dieser Geschichte keinerlei Ärger oder Unmut oder innerliche Abwehr. Ach, diese Leute schon wieder. Wir wollten doch mal unsere Ruhe haben. Wir haben uns extra diesen ruhigen Ort ausgesucht. Wie kann das sein, dass da schon wieder tausende Leute auf uns warten? Jesus reagiert ganz anders. In Matthäus, da heißt es, Jesus sah die große Menge und er wurde innerlich bewegt. Da gebe ich zu, da habe ich was zu lernen. Da habe ich was zu lernen, ihr vielleicht auch. Da haben wir etwas geplant und dann klingelt das Telefon. Oder wir hatten uns vorgenommen, uns ein bisschen Zeit für uns zu nehmen, und dann steht jemand vor der Tür. Jesus sah die Menge und er wurde innerlich bewegt über sie. Warum wurde Jesus innerlich bewegt? Ganz einfach, weil Gottes Herz in ihm schlug. Darum geht Jesus nicht weg. Ja, stattdessen geht er, wie wir sagen würden, eine Extrameile. Er macht sich an die Arbeit, er krempelt die Ärmel hoch, er fängt an zu heilen, er fängt an zu lehren, trotz seiner Erschöpfung, trotz seiner Bedürfnisse. Er hat Zeit, er nimmt sich Zeit für andere, für deren Bedürfnisse. Ich finde das so unheimlich beeindruckend. Ja, wir sind oft so geneigt, uns zu beklagen oder uns aufzuregen, wenn unerwartete Ereignisse unsere Pläne durchkreuzen. Jesus reagiert total anders. Jesus predigt und er heilt und es dauert. Und es dauert und es dauert immer noch. Und am Abend, es wird langsam Abend, ja, dann melden sich seine Jünger bei Jesus. Die haben vielleicht, das steht hier nirgendwo, aber ich könnte mir das gut vorstellen, die haben vielleicht schon untereinander geredet und haben gesagt, oh, muss das sein? Jesus hat doch versprochen, dass wir Zeit für uns haben würden. Wieso lässt er sich jetzt wieder so mitreißen von dieser Menschenmenge? Ist nicht mal Zeit für uns? Die Jünger, die sind aber nicht nur am Ende, die sind auch besorgt. Weil es heißt hier, der Ort, an dem sie sich befanden, war öde. Da gab es keinen Markt, wo man sich was zu essen kaufen hätte können. Es gab keine Herberge, wo man übernachten hätte können. Und die Jünger, ja, und ich glaube, wenn wir das wären, wir würden genauso reagieren, die sehen schon mit Blick auf die Menschenmenge, was da auf sie zukommt. Wenn die sich jetzt nicht auf den Weg machen, kurzum, es geht nicht. Es geht nicht. Weil es fehlt uns an dem, was wir brauchen. Kurz gesagt, wir kommen zu kurz. Andreas sagt im Johannesevangelium, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Wir kommen zu kurz. Kennt ihr solche Sätze aus eurem Leben? Die Jünger sind der Meinung, Jesus, es reicht für heute. Schickt die Leute heim. Diese Reaktion vermittelt auf der einen Seite natürlich ihre Machtlosigkeit, aber es vermittelt auch für mich, wir sind nicht zuständig. Das ist nicht unser Problem. Also die Leute wollten doch Jesus sehen. Die Leute sind doch hierher gekommen, und um Jesus zu erleben. Ist doch nicht unser Problem, wenn die jetzt Hunger kriegen und vielleicht müde werden und was zum Übernachten suchen. Die Jünger versuchen, das Problem wegzuschieben. Und dann folgen Worte, die wir immer wieder in der Bibel finden. Jesus aber sprach zu ihnen. Ich finde dieses Jesus aber, oder im Alten Testament finden wir ganz oft die Wendung Gott aber. Finde ich fantastisch. Ja, weil immer wenn wir das in der Bibel finden, dann ist es wie so ein Ausrufezeichen, Achtung. Dann läuft in der Regel alles ganz anders, als wir das vielleicht erwartet hätten, als wir es gedacht hätten. Und es geschehen Dinge, die wir für unmöglich gehalten hätten. Es gibt dieses menschliche Aber Und das ist ganz oft das, was, sag ich mal, von unserem Unvermögen spricht. Aber Herr, das geht doch nicht. Aber Herr, das können wir doch nicht. Aber Herr, das darfst du jetzt nicht von uns erwarten. Und dann heißt es, Gott aber, Jesus aber. Es gibt immer diese zwei Aber. Unser Aber ist oft ganz klein und voller Unglauben. Und Gottes Aber ist ein mächtiges Aber. Gott sagt, aber es geht. Aber ich mach's möglich. Ich kann es. Und ganz ehrlich, wenn ich diese Geschichte lese und mir anschaue, dann denke ich, meine Güte, die Jünger haben das doch gerade erst selber erlebt. Ja, sie waren gefühlt erfolgreich von dem Auftrag zurückgekommen. Sie haben mit Begeisterung Jesus erzählt, was sie alles getan haben. Ja, sie haben sogar Menschen geheilt und Menschen sind zum Glauben gekommen. Die Jünger waren ja regelrecht euphorisch. Tja, aber jetzt sind sie einfach nur K.O. Und ihr Glaube schrumpft. Und dann geht nichts mehr. Kennt ihr das? Es gibt so Tage, da sind wir voller Glauben, da sind wir euphorisch. Ja, bei Gott ist alles möglich. Aber Gott, da haben wir das ganz fest im Blick. Und dann gibt es Tage, tja, wo unser Aber lauter spricht. Vielleicht sind wir müde, vielleicht sind wir enttäuscht, irgendwas geht nicht. Und dann kommt unser menschliches Aber. Aber wir kommen zu kurz. Aber wir haben nicht das, was wir brauchen. Und dann sagt Jesus etwas, wie ich finde, Schockierendes. Er sagt zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und ich kann mir das vorstellen, das bringt die Jünger fast zur Verzweiflung. Ja, das ist doch Jesus, das ist doch eine Zumutung. Das kannst du doch nicht von uns erwarten. Und ich finde das unheimlich spannend in dieser Geschichte. Ich weiß, und das möchte ich mal deutlich sagen, ja, wir reden auch immer wieder darüber und wir ermutigen uns, dass wir auch Grenzen setzen müssen. Ja? Grenzen haben müssen, damit wir nicht ausbrennen. Und ich möchte auf keinen Fall, dass dieser Eindruck auch unter uns entsteht, für Jesus musst du immer und zu jeder Zeit Vollgas. Ja? Das geht nicht. Und das ist auch in dieser Geschichte, das ist nicht gemeint. Weil diese Geschichte, die uns hier erzählt wird, ist ja kein Dauerzustand. Aber es kann manchmal dran sein, dass wir unsere Grenzen erweitern. Und hier gibt es für die Jünger eine Herausforderung, der sie scheinbar nicht gewachsen sind. Jesus erwartet von seinen Jüngern, dass sie eine Extrameile gehen. Dass sie das Unmögliche wagen. Und er hat dafür Gründe. Ja? Ich glaube, Jesus möchte seinen Jüngern zeigen, dass wenn er Menschen beauftragt, etwas zu tun in seinem Namen, dass er das dann auch möglich macht. Wir verlangen oft Dinge von uns selber und sind dann enttäuscht, weil es nicht funktioniert, weil wir es nicht hinkriegen. Aber wenn Gott etwas von uns verlangt und erwartet, dann geht es, weil er dabei ist. Ja, und Gott erwartet von uns, dass wir Glaubensschritte wagen. Dass wir auch das Menschen Unmögliche wagen. Ich habe im Alten Testament eine Geschichte gefunden, im 4. Buch Mose. Da gibt es ganz viele Parallelen zu dieser Geschichte, ja, als Gott sein Volk Israel in der Wüste mit Fleisch versorgt. Da sagt Gott, und ich finde das so humorvoll, da sagt Gott, ich will euch Fleisch zu essen geben, dass es euch zu den Ohren wieder herauskommt. Steht so im Text drin, muss man nachlesen. Und dann ist es Mose, der hier dasteht vor dem Volk Israel und die Frage stellt, Gott, wo soll denn das ganze Fleisch herkommen? Wie viel Rinder und Schafe sollen wir denn schlachten oder sollen wir das ganze Meer leer fischen? Da ging es nicht bloß um 5000 Leute, sondern da ging es um ein ganzes Volk, um 1 Million. Und was hat Gott geantwortet? Habt ihr eine Idee? Ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Vielleicht geht es dir manchmal so, dass du denkst, ich komme zu kurz. Aber Gottes Hand ist nie zu kurz. Philippus sagt, geht nicht. Geht nicht. Andreas sagt, geht nicht. Die anderen Jünger, alle durch die Bank, sind derselben Meinung. Jesus, es geht nicht. Und letztendlich geschieht das Wunder Gottes nicht durch seine 12 Jünger, sondern es geschieht durch einen kleinen Jungen, der auftaucht und Jesus gibt, was er hat. Es ist ganz wenig. Ja, 5 Brote und 2 Fische. Ein kleiner Junge, der ist noch völlig unbefangen. Ja, der denkt noch nicht so, wie wir vielleicht denken würden. Der denkt, ich hab was. Ich hab was. Das kann ich Jesus doch einfach geben. Der hat nicht nachgedacht. Der hat auch nicht gezählt und gerechnet. Vielleicht konnte der das noch gar nicht. Der hat auch nicht darüber nachgedacht, was möglich ist und was vielleicht nicht möglich ist. Er dachte nur, mein Beitrag zählt. Damit kann Jesus was anfangen. Und für Jesus ist dieses kleine bisschen genug. Jesus sagt, gib mir, was du hast. Ein schöner Satz, oder? Und Jesus nimmt die paar Fische, da war es wirklich nur ein paar, 2, und die paar Brote und er schaut zum Himmel und er dankt Gott. Und er fordert seine Jünger auf, das Essen zu verteilen. Ja, die Jünger sind noch lange nicht aus dem Schneider. Gott sucht nämlich keine Zuschauer, Gott sucht immer Mitarbeiter. Und er fordert seine Jünger heraus, er sagt, kommt, kommt in Bewegung, ich brauche euch. Also ich muss mal sagen, wenn ich einer von den 12 gewesen wäre, ich habe mir mal hingesetzt und habe das ausgerechnet. 1/6 Fisch, also 0,17 und noch nicht mal ein halbes Brot. Ich hätte wahrscheinlich, mir wäre es so gegangen, ich hätte auf meinen Korb geguckt und dann hätte ich die erste Reihe, die vor mir sitzt, angeguckt und vielleicht noch die dahinter. Bei mir wäre nichts anderes rausgekommen als, das wird nichts. Das wird einfach nichts. Da kann ich gucken, wie ich will. Das ist schon, nach der dritten Person ist der Korb alle. Und dann passiert das Wunder. Und die Jünger erleben, wie das, was ein kleiner Junge gegeben hat, reicht, um viele tausend Menschen satt zu machen. Satt zu machen. Und es bleibt sogar noch was übrig. Ja? 12 Körbe voll heißt es. Ein Schelm, wem da kein Gedanke kommt. 12 Jünger, 12 Körbe. Ich finde Jesus so special. Und wenn wir uns herausfordern lassen, ja, und wenn wir mit einsteigen, dann erleben wir Wunder. Davon bin ich überzeugt, ja, wir sind ein Teil davon. Natürlich, wenn wir sitzen bleiben und sagen, wir kommen zu kurz, wir schaffen das nicht, dann verpassen wir etwas. Jesus verlangt nicht von mir, dass ich ständig über meine Grenzen gehe und dann irgendwann ausgebrannt bin. Aber er verlangt von mir, dass ich bereit bin, mich an dem zu beteiligen, was er auf dieser Welt tut. Und wenn ich gehorsam bin und im Vertrauen gebe, was ich habe, und wenn